Servus bei Teil 2 unseres Podcasts. Zu Gast sind wir heute in der Forschungsbrauerei mit dem Herrn des Schaumes, Christoph Neugrodder.
Bei dem kommt es ja dann auch wieder zum Tragen. Es ist ja nicht nur verschiedenste Rollen, die ihr spielen müsst in der Forschung, sondern jetzt auch ganz profan mal beim Bierbrauen. Ich meine, ihr braucht ja nicht nur Pils und Weißbier, sondern da kommt auch mal ein Stout, ein Pale Ale oder ein Bier mit einem komplett alternativen Rohstoff mal zu tragen oder ähnliches. Wie wird das dann angegangen? Ich meine, das sind ja teilweise Bierstile, die jetzt, sage ich mal, im deutschen Umfeld nicht so bekannt sind.
Ja. Vogelwuide-Bierstile.
Vogelwuide, ja.
Also das ist, wir haben zum Beispiel mal Haproshu-Biere gemacht. Haproshu ist eine Bierart aus Japan mit unter 30% Malzanteil.
Okay.
Und da wird eben viel mit Zucker gearbeitet. Es ist ein bisschen schwierig, das dann zum Gären zu bekommen, weil die Stickstoffversorgung so schlecht ist. Also muss man ein paar Kniffe machen. Mhm. Und das Problem ist ja bei den Brauern auch, man kann dann einfach bei der Kirin anrufen und sagen, hier, schickt mir mal euer Rezept, weil das macht natürlich erstmal keiner. Ja. Aber da haben wir auch eben den Vorteil, dass wir eben diese unterschiedlichen Sudgrößen haben. Dann probiert man es mal am Kleinen aus. Wenn es beim Kleinen funktioniert, dann kann ich dann auch aufs nächstgrößere gehen und dann traue ich mich irgendwann auch an die große Anlage. Aber es ist manchmal so, manchmal lernen wir auch dazu. Also es ist also wir haben mal sehr viel mit Aktivkohle gemacht und kleiner Tipp an die Zuhörer, Aktivkohle ist relativ schwierig aus dem Würzekühler rauszubringen.
Also das verblockt also für die Hobbybrauer.
Ja, also keine gute Idee.
Ich frag mich jetzt gerade, welcher arme Azubi hat das putzen dürfen?
Ja, das Problem war, der ganze Sud hat sehr, sehr lange gedauert und natürlich waren dann die Azubis schon zu Hause, aber wie gesagt, ich habe Stiefel im Büro und mit Ausspritzen mache ich gerne.
Das
muss man auch mal selber durch.
Muss man dann. Die ganze Thematik ist ja, wenn man bei uns mal schaut, wir haben ja bei der Weinstefan ein relativ traditionelles Sortiment, da jetzt mal sagen. Aber wir haben einige Sonderbiere und die ja hier teilweise gebraut werden. Magst du vielleicht die Zuhörer mal ganz kurz erklären, was hier so für uns läuft?
Also ganz kurz zur Einordnung, ich glaube, die meisten werden als Sonderbier bei uns kennen den Braupack, den wir 2018 auf den Markt gebracht haben mit Sierra Nevada zusammen, so ein Spezialbier, so ein hopfiges Weißbier. Das haben wir dann zum Beispiel, weil da so große Nachfrage war, bei uns oben quasi gebraut, am Berg in der Staatsbrauerei. Manchmal haben wir auch für spezielle Märkte Spezialbiere produziert mit der Forschungsbrauerei zusammen. Dann haben wir sie ja bei euch gebraut, weil ihr die kleinere Sudgröße habt.
Genau,
sind wir wieder bei der Flexibilität, gell?
Genau. Ja, vor allen Dingen, wir können eben, müssen unser ganzes Sudverfahren, weil wir keine richtige Batchproduktion haben. Also wir haben keine 5-Tage-Woche, sondern wir haben eigentlich, wie es gerade kommen muss. Also da haben wir schon einiges gemacht. Das ist auch ein bisschen nicht mein Verschulden, sondern von meinen Vorgängern, also auch vom Joe Tippmann und vom Flo Schüll, die haben da schon eine sehr gute Verbindung zur Weinstefana aufgebaut und dadurch haben wir auch einige Sonderbiere gemacht. Und Sonderbiere sind, ich denke, das wohl bekannteste ist unser WPA, also das Weinstefana Pale Ale. Das ist eben auch das Kaltgehopfte, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Also das ist, glaube ich, mit einer der best analysiertesten Biere, die es überhaupt weltweit gibt, weil da ist, weil wir sind jetzt schon wieder dran. Also das ist wieder so eine Sache, weil natürlich die Aufnahme bzw. der Abbau von den Aromastoffen auch ganz interessant ist über die Zeit. Also wenn ihr euch vielleicht erinnert, am Anfang dieser Erdbeergeschmack, den man reinbekommt, der ändert sich auch irgendwann. Und das ist halt eben auch wieder gelebte Wissenschaft, wo man auch wirklich aus einem Produktionsbier wieder wissenschaftliche Erkenntnis rausbekommen hat. Aber
ist ja bei uns in Korea oder in Spanien teilweise als Sonderbier mal bei unseren Importeure auf den Markt gebracht worden. Und die haben das stark gefeiert und da ist das sehr gut angekommen. Aber klar, da macht natürlich so eine Langzeitbetrachtung von dem Bierstil, wie entwickeln sich die Aromastoffe natürlich Sinn, gell?
Ja. Also weil man ja doch auch immer geringe Änderungen in den Rohstoffen hat. Deswegen muss man wieder ein bisschen adaptieren. Eben. Und ich denke, da ist halt eben auch der Informationsgewinn oder der Erkenntnisgewinn eben sehr, sehr wichtig.
Dann die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, macht das Brauen dieser Biere dann tatsächlich mehr Spaß als Forschen? Erübrigt sie eigentlich so ein bisschen, weil irgendwie trotzdem auch in diesem Ich nenne es jetzt mal in diesem Alltagsbrauen auch immer die Forschung mit drin steckt. Also du kommst ohne Forschung, glaube ich, gar nicht so richtig aus hier, oder?
Ja, also Forschung ist schon wichtig.
Also, das wir es mal jetzt so.
Ja, also wir sind ja auch Forschungsfrauerei. Also das ist unsere hoheitliche Aufgabe. Aber das ist schon so eine Sache. Also das Coole ist, wir können ja auch mal ausprobieren. Also es ist jetzt wirklich so, wenn man jetzt irgendwie mal einen Sud macht, der das passiert, also ist nichts Schlimmes, wenn irgendwas daneben geht. Also wir haben zum Beispiel mal, das kann ich ruhig erzählen, das ist jetzt, glaube ich, nichts Ehrenrühriges, wir haben mal ein wunderschönes Weißbier gemacht, 100% Weißbier und den über einen Maischefilter gejagt und dann offen vergoren und alles wunderbar. Und als dann in der Lagerung drin war, also hat alles super geklappt, dann hat er eher so geschmeckt, auf einmal ganz dunkle Farbe bekommen, sehr trübe Worte und hat einen ganz anderen, also wie Hafermilch hat das geschmeckt. Aber auch irgendwie eine komische Infektion drin, weil natürlich, ja, den offenen Gärbottich, den haben wir an eine Stelle hingestellt, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass von oben auch noch ein Gulli ist, also ein offenes Abfluss. Da ist ab und zu wohl irgendwas reingefallen. Also das passiert natürlich auch. Ist dann auch wieder interessant. Wie kriegt man das dann weg? Dann habe ich einfach EK-Schichten getestet, dass man sozusagen schaut, wenn man belastetes oder ein infiziertes Bier hat, welche Schichten nimmt man, damit man die Infektion wieder wegbekommt. Also selbst dann kann man immer noch forschen.
Das meine ich, also ohne Forschung geht's nicht. Das macht es aber auch wirklich spannend, weil man einfach die wie du sagst, also das Pale Ale als eines der bestanalysierten Biere, die es wahrscheinlich gibt, weil man trotzdem auch immer wieder neue Erkenntnisse daraus zirkt, die dann nicht nur uns zugutekommen natürlich, sondern der ganzen Branche. Und das darf man ja nicht vergessen. Also es
nur bei mir. Wird ja auch transparent damit umgegangen.
Genau.
Ihr seid ja staatliche Forschungseinrichtung. Jetzt kommt ja dann auch wieder das technologische Seminar zum wievielten Mal? 53. Mal. Also ein mehrtägiges Fortbildungs- und Wissenschaftsseminar, das vom Lehrstuhl veranstaltet wird, wo praktisch die gesamte Branche zusammenkommt und sich da auszutauschen, aber auch um neueste Erkenntnisse zu hören und zu sehen in Vorträgen und so weiter und so fort, also von Rohstoffe bis Automatisierung und Mikrobiologie und Rohstoffe, habe ich schon gesagt. Also ich war da auch öfters zu meiner Zeit damals an der TUM, also da wird ja auch dann damit umgegangen. Ich meine, das sind ja dann auch Forschungsergebnisse aus der Praxis, die ja dann auch die Praktiker wieder was mit anfangen können.
Genau, also wichtig ist halt eben, dass man Wissenschaft für die Praxis auch macht. Also manche Sachen sind natürlich total wissenschaftlich betrachtet, total super, aber ich denke, jeder, der hier arbeitet als Doktorand oder als Wissenschaftler, der träumt davon, dass es irgendwann mal was gibt, was er vielleicht in die Brauerei gebracht hat. Also wenn es, keine Ahnung, ein besonderes Maischverfahren war früher mal ein Model, dann konnte man einfach ein Maischverfahren benennen mit seinem Namen. Inzwischen ist es ein bisschen schwieriger, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Neukrotterzahl oder sowas.
Genau, die Neukrotterzahl zur Bierschaumbestimmung, oder?
Ja, genau.
Das ist ja dein Forschungsthema. Bierschaum habe ich ja schon am Anfang gesagt, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende, aber das ist jetzt ein schöner Turn, ist ja für mich ideell ganz, ganz wichtig. Also war es schon immer, ja, weil so Bierschaum, das war immer so ein bisschen so die Sexiness im Glas, wie ich immer gesagt habe, so das muss ja einfach oben drauf sein und das regt einfach so zum ersten Schluck an und so. Also es war für mich halt immer sowas, fein. Und durch meine internationale Tätigkeit, die ich ab und zu nachgehen durfte, da habe ich halt gemerkt, nicht überall wird der Bierschaum so zelebriert, nicht nur wie bei mir oder halt jetzt hier in Bayern da sowieso. Also da wird das Bier schon mal zurückgeschickt im Wirtshaus, wenn das halt keinen gescheiten Schaum hat, weil das gehört sich nicht. Da gehört
ein Bier zurecht.
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 Ja, exakt.
Nicht nur in Bayern, so allgemein in Deutschland legt man halt auf eine gepflegte Bierkultur Wert. Und das ist auch gut so und das habe ich auch sehr inhaliert in meinen mittlerweile fast 18 Jahren hier in Bayern.
Neben diversen Bieren,
die ich inhaliert habe.
Praktische Versuche.
Also Bierschaum ist ein Thema, aber ich merke auch, kulturell ist das halt vor allem in anderen Ländern halt nicht so. Was ja absolut okay ist, wenn die ihr Bier so servieren wollen. Du hast ja das schon mal erwähnt gehabt, Englisch, ja, wenn das so quasi kaum mit Schaum, so ein bisschen flat, so ein bisschen anders ausschaut, ja, wenn es ausschaut, eher wenn so dieses Flat Stout ausschaut, wie so eher wie ein Kakao anstatt wie ein Bier, ja. Oder wie ein Kaffee, wie ein Schwarzer, eher so. Oder auch in Asien ist es auch eigentlich nicht gang und gäbe, da Schaum drauf zu tun, sondern da wird wirklich auf den Glasrand eingeschenkt. Ja. Das ist kulturell in diesen Ländern so, das mag so sein und das ist auch okay so, das passt. Wenn es aber um bayerisches Bier geht, also zum Beispiel jetzt an unser Wein Stefaner Weißbier, da sage ich dann schon auch immer, also wenn ihr das Weißbier als bayerische Bierkultur zelebrieren sollt, müsst ihr es auch bayerisch servieren. Und das bedeutet mit Schaumkrone, mit ordentlicher. Und das bedeutet, da haben wir den Eichstrich, da ist 0,5, da weiß jeder Kunde, dass er auch 0,5 Bier bekommt. Schaum ist kein Bierbeschiss, sondern Schaum ist gelebte Bierkultur. Das ist Einladung zum Trinken. Ja? Und das werde ich nicht müde, das zu erzählen, weil das halt was Kulturelles ist. Es ist, warum ist es so? Es muss nicht immer alles irgendeine wissenschaftliche Erklärung haben, aber das ist etwas, weil es die Leute irgendwie anregt, was schön ist. Ja? Und ich sage dann immer, jetzt Biersexiness, jetzt Bavarian Biersexiness. Ja? Und das predige ich fast schon. Ja, aber du erforschst es ja auch, wie man es technisch so machen kann, dass sie auch schön bleibt, die
Schaumkrone. Ja, ja. Also ich habe eigentlich zwei Geschichten dazu erzählen. Einer kommt der Tissi vor, aber ich erzähle erstmal die andere Geschichte.
Okay.
Also ich habe meinen ersten Vortrag in Chicago gehalten über Bier und oder Bierschaum, Messmethoden und was man machen kann, wodurch welche Inhaltsstoffe das beeinflusst wird. Und ja, war total nervös und der Vortrag hat dann schon gepasst und war super. Und irgendwann steht dann so ein Texaner auf. Man hat mir eine Frage gestellt und ich habe nichts verstanden. Und dann hat er gesagt, ja, pardon. Und dann hat er nochmal genau die gleiche Frage, also für mich immer noch unverständlich. Dann habe ich den Moderator von der Session angeschaut und dann sagt er, ja, er hat gefragt, why? Und dann habe ich gesagt, ja, wie, warum? Ja, warum die ganze Arbeit nur wegen Bierschaum? Er mag keinen Schaum. Die andere Geschichte mit dem Tissi ist, wir hatten mal so Anfragen gehabt von verschiedenen Journalisten. Dann hat die FAZ angefragt, wer denn der nerdigste Wissenschaftler in Weinstephan war. Also man muss ja dazu sagen, wir haben alles. Wir haben Fischerei, alles, Förster, überall. Aber wer wird vorgeschlagen? Ich.
Stimmt, das war ich.
Durch den Tissi. Und dann durfte ich ein Interview geben über Bierschau und der FAZ. Aber
das wurde auch sau gut aufgenommen.
Ja, ne? Das war super.
Und das hat er auch sehr intensiv gut recherchiert. Das war wirklich ein toller Artikel. Also ganz ehrlich, ich fand,
dass
er sehr fundiert war. Also der hat sich ja Zeit genommen, das auch ordentlich darzustellen.
Nein, das war super. Also ich fand das so witzig, weil, also wie gesagt.
Ja, es ist ja ein hochkomplexes Thema,
dieser Bierschaum. Deswegen, ich kann gar nicht so viel sagen wie der optimale Bierschaum. Also der optimale Bierschaum ist, wie du gesagt hast, ist eben von vielen Sachen abhängig. In Deutschland ist es der weiße, homogene, stabile Bierschaum. Mhm. Und da muss man gewisse Voraussetzungen erfüllt haben im Bier selber. Also bestimmte Verhältnisse aus Bitterstoffen, Protein und CO2-Gehalt. Mhm. Wenn man zu Hause sich ein Bier einschenkt, also wie gesagt, ich trinke nur aus Gläsern, weil dann kann ich den Bierschaum anschauen. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man schlechten Schaum hat, dann füllt man es in Dosen ab, weil keiner schüttet aus der Dose ins
Glas. Das stimmt, ja.
Und was man machen kann, ist ähnlich wie wahrscheinlich der Roman auch bei den Schankanlagen erzählt hat. Also Gläser nicht mit Spülmittel spülen, vor der Benutzung ausspülen, damit es runtergekühlt ist, Unebenheiten beseitigt sind und Staubreste entfernt sind und dann einschenken. Und bitte keine Schweinshaxe oder Lippenstift reinmachen. Alles, was Fette sind, ist immer schaumzerstörend. Aber ansonsten ist es schon eine komplexe Sache. Also ich lerne auch immer wieder was davor. Da denkt man hat irgendwas gefunden und dann ja, ist es dann doch
nicht. Aber er ist halt einfach jeder Schaum.
Ja, es ist, also stimmt. Ich habe so eine Zerschäumungsapparatur, davon habe ich mir stundenlang Videos gedreht, weil es einfach so toll ist.
Genau, so Hochgeschwindigkeitskamera habt
ihr. Ja, das ist.
Damit man zersieht, wie die zerplatzen können.
Genau.
Es ist so spannend eigentlich, ne? Aber es ist echt ein bisschen nerdy.
Es ist echt ultra nerdy. Ich stelle mir das ganz vor mit der Hochgeschwindigkeitskamera beim Schaum, das ist das Yoga der Bierbrauer, habe ich das Gefühl.
Ja.
So zur Entspannung. So zur Entspannung einfach eine Zeit lang Schaum anschauen, das ist, da sollte man mal Sessions bei uns im Fitnessraum unten machen, ja, weil das, glaube ich, da hätten viel was davon.
Also Videos könnte ich euch zur Verfügung stellen. Ja,
das wäre für unsere Brauereimonitore, so als Art Screensaver, Hammer. So zerplatzenden Schaum. Ne?
Das war der Hammer.
Sogar mit Kommentaren. Ah, oh, hier, Drainage, super. Jetzt, die Form ändert sich. Oh.
Also wenn man das weiterspinnt, dann stellen wir da so einen richtig, so einen ganz ruhigen Kommentator wie bei den Golfübertragungen vor. Ja. So mit einem Puls von ungefähr 10.
Kommentiert er den Schaumzerfall.
Ja. Also ich stelle mir das sehr entspannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
Im oberen Quadranten haben wir eine Schaumblase, die gleich die Grenzstrukturen erreicht und kurz vorm Platzen ist. Wir werden schauen, was passiert.
Genau. Ja. Stille und dann passiert
es. Es ist passiert. Ja. War ein schönes Platz.
Ja. Aber das Witzige ist, also der Schaum, wie gesagt, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz einen Satz über Schaum sagen. Bitte. Also ich war schon mal auf einem Vortrag oder habe einen Vortrag gegeben als Highlight-Vortrag. Da war ich bei der Surface Structures waren das, also für Oberflächensachen. Mhm. Da waren eigentlich ganz viele Werkstofftechniker da. Öl, also Ölbereich, Refinerien, weil teilweise kommen Schäume überall vor und teilweise sind sie eben stabilisierend und manchmal will man sie vermeiden. Also zum Beispiel, falls man als Brauer in die Ölindustrie geht, ist keine gute Idee. Die wollen schaumfrei fördern, die zerstören alles und so. keine Sachen, aber so ein Werkstofftechniker, der interessiert sich für poröse Schaumstruktur. Mhm. Und das ist wieder interessant. Schauen. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema.
Aber da merkt man wieder mal, wie divers eigentlich die Ausbildung zum Brauer-Brauingenieur ist. Man hat halt mit so vielen verschiedenen Bereichen der Ingenieurs- und Naturwissenschaften zu tun und dann kann man auch sich Inspiration holen aus einem Zementwerk, um das im Bierbrauen einzusetzen, Ölindustrie, Werkstoffindustrie.
Also eine der 45 Baustellen, die es im Freising gibt, also das ist mit sehr gute Inspirationsquelle.
Ist so. Ist die Westtangente gebaut worden. Ja. Die habe ich jeden Tag gesehen.
Jeden Tag vorbeigefahren, wir konnten das für meinen Schaum nutzen, glaubst du das? Ja, na, Christoph, zum Abschluss. Die Frage, die wir eigentlich vielen unserer Gäste stellen, was sind so deine Highlights beim Bier? Also was wird das Bier von morgen werden? Was ist vielleicht auch dein absoluter Favorit, was ihr mal ausprobiert habt?
Abgesehen von der Neugrader Zoll, dass du die irgendwann entwickelst.
Sowieso.
Ja. wie wird sich das Bier entwickeln? Also ich denke, dass irgendwann wird das Bier, also jetzt neben den ganzen Forschungsthemen, was Rohstoff oder alternative Technologien angeht, wird Bier wahrscheinlich irgendwann noch mehr, also in der Zukunft noch mehr Zusatznutzen haben. Also es ist nicht nur so, dass es vielleicht ein reines Genussmittel ist, sondern vielleicht noch ein Genussmittel mit einem Gesundheitsaspekt. Ich meine, man merkt ja in den letzten Jahren ist deutlich bei den alkoholfreien Bieren oder auch alkoholreduzierten Bieren Forschung betrieben oder Entwicklung betrieben wurden, auch von den Brauereien. Und ich denke, das wird noch verstärkt werden. Und dann ist es ja so, wenn man sich den Brauprozess mal betrachtet, wenn der Brauer ist ja bescheuert. Also wenn man jetzt so den ganzen Prozess mal anschaut, noch mit der Mälzerei. Also wir haben ein Getreide, schmeißen das in Wasser rein, darren das Wasser wieder ab. Dann schroten wir es, schmeißen es wieder in Wasser rein, kochen zwischendurch mal hoch. Also es ist ja energetisch gesehen katastrophal. Wasserverbräuche sind hoch und da denke ich, dass da auch einiges kommen wird. Also die Nachhaltigkeit, da gibt es ja schon Initiativen, die Nachhaltigkeit in der Brauerei wird auf jeden Fall kommen. Wir haben zum Beispiel mal vor 2 Jahren haben wir mal, ich habe es mal Pipi-Bier genannt, weil wir haben zusammen mit einem Forschungsinstitut und Forschungslehrstuhl hier in Garching von Professor Treves und einer Firma Xylem haben wir Münchner Abwasser aufbereitet und daraus dann Helles gebraut. Und das war ganz witzig, da kam hier das aufbereitete Abwasser und ich habe natürlich zu meinem Braumeister gesagt, hier, probier mal, ob das schmeckt. Aber keiner wollte es probieren, ich habe es aber probiert, es hat ganz normal geschmeckt. Aber das war ganz interessant, weil da sieht man, was alles möglich ist. Und da denke ich, das wird in den nächsten Jahren noch richtig spannend. Also da wird noch einiges kommen. Genau, also das wird auf jeden Fall kommen. Für mich persönlich, mich interessiert gerade das, was wir jetzt gerade trinken, diese hochvergorenen Biere, weil das so ein altes Verfahren ist, was ich immer schon mal ausprobieren wollte. Und da denke ich, steckt auch relativ viel Potenzial drin. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo man auch vielleicht mit einem Reinheitsgebot auch diese biologische oder enzymatische Stabilisierung durchaus vorantreiben kann.
Es ist einiges zu tun anscheinend. Also ich vermute, die Forschungsthemen werden nicht ausgehen.
Na, ich glaube nicht, hoffentlich nicht. Also, nee, da gibt es schon einiges.
Aber ich glaube, dass wir damit ein sehr, sehr gutes Schlusswort haben, Tissi.
Definitiv. Eine Frage habe ich noch. Können wir jetzt dann reintun oder nicht? Eine Frage habe ich noch, natürlich werden jetzt der ein oder andere Hörer sich denken so, interessant, kann auf die Homepage gehen und da mal sicher das ein oder andere durchlesen. Aber was sicher auch die Frage sein wird, wird man auch Biere mal zu kaufen bekommen von der Forschungsbrauerei? Max, du kannst du dazu was sagen?
Ja, also wir haben bei uns einen Bierverkauf auch auf der Homepage. Es ist aber so, wir verkaufen, wenn dann nur in Fässern und natürlich ist bei uns die Menge auch ein bisschen reduziert. Also wir wollen keine, oder ich persönlich will nicht, dass die Brauerei eine Produktionsbrauerei macht, weil, sondern Forschung steht bei uns im Vordergrund. Mhm. Aber es gibt ja immer wieder so, dass wir für besondere Anlässe oder auch teilweise zum Beispiel in einer Kneipe hier in Freising haben wir jetzt mal zwei Fässer runtergegeben von einem Bier, dass wir immer noch unsere Biere auch an die Öffentlichkeit bringen. Aber natürlich verkaufen wir, aber Flaschen ist zum Beispiel bei uns eine längere.
Also man kann theoretisch mal auf die Homepage schauen und da genau, man soll dann stehen, wenn es mal was geben würde. Genau. Da, aber eigentlich
kann man immer, aber es ist halt eben schwierig, also weil wie gesagt, wir haben begrenzte Sachen und teilweise
die Aufgabe ist eine andere.
Genau, und teilweise so, wenn wir jetzt auch Forschung machen, also angenommen, wir brauchen jetzt mal nur Biere außerhalb des Reinheitsgebotes, dann wird es natürlich schwierig, die zu verkaufen. Als
ja, klar.
Und manchmal müssen wir auch das Bier vernichten. Also das kommt auch vor, weil jetzt wir einfach vertraglich dazu verpflichtet sind.
Ja, wunderbar.
Ja, im Namen der Branche, danke für eure Arbeit.
Ja, ich gebe es weiter. Ja. Ja, an dich und deine Kollegen und deine Lehrstuhlkollegen. Schön, mal wieder da gewesen zu sein.
Definitiv.
Und ich sage danke und natürlich auch für jeden nochmal den Hinweis, die anderen Episoden mit den Kollegen hier von der Brauwissenschaft. Erste Staffel, erste Episode, Martina Gastl über alkoholfreie Biere. Ebenso in der ersten Staffel der Roman über Schankanlagen. Die Sensorik-Episoden mit dem Florian Lehnhardt, mit dem Kollegen aus der Sensorik. Also jetzt an du, Christoph, also es ist...
Wir haben die Grundlagen für tiefergehende Podcasts gelegt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, also sehr interessant.
Super.
Danke vielen, für deine vielen Zeit.
Dank. Alles klar.
An die Zuhörer auch danke.
Danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen konnte. Und
ja, hat Spaß gemacht.
Trinkt genau. Man noch das Bier aus, oder?
Ja, das machen
wir. Dann nachher verkommt hier.
Ja, eben. Das wäre nichts. Also, macht es gut. Bis bald.
Servus. Ciao.